Shalom. Heute möchten wir uns mal über den Begriff Gott unterhalten und die Bedeutung und die Definition klären. Wer ist Gott? Auf diese Frage gibt es kaum eine leichte Antwort. Eine wäre der Gott aus den Heiligen Schriften der Bibel. Nur wer hat diese jemals ganz gelesen und verstanden? In den alten Schriftrollen finden wir verschiedene Begriffe in Hebräisch und Griechisch, welche in unseren deutschen Bibelübersetzungen mit Gott angegeben werden. Bereits im allerersten Satz in den hebräischen Schriften der Bibel finden wir auch schon die erste Erwähnung von Gott. 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das hebräische Wort für Gott hier ist Elohim, beschreibt vielfältige Mächte und Kräfte gebündelt in einem, und zwar nur in ihm. So ist Elohim zwar grammatikalisch ein Nomen in der Mehrzahlform, wird dabei aber von einem Verb in der Einzahlform begleitet, nämlich schuf. Wie ist das zu verstehen? Ein anschaulicher Vergleich wäre: Familie Müller macht heute einen Ausflug. Eine Familie besteht aus mindestens Vater, Mutter und Kind und dennoch bleibt das Verb macht in Einzahl. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff Elohim. Den Hebräer interessiert konkret die Funktion und die Wirkung, um etwas zu verstehen, nicht so sehr das Aussehen oder Abstraktes. Elohim wird durch seine kraftvollen Werke und Machttaten definiert und steht für eine Singularität aus der Summe dieser schöpferischen Kräfte. Elohim ist also der Allmächtige. Das deutsche Wort hingegen für Gott ist lediglich ein abstrakter Begriff, eine Benennungsvereinbarung, ein Wort ohne beschreibenden Charakter. Deshalb gebrauchen wir es auch oft unterbewusst und ohne personifizierten Bezug, wie beispielsweise bei Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Dankt irgendjemand bewusst dem Schöpfer oder Allmächtigen bei einer solchen Aussage? In den seltensten Fällen. Vergleichen wir nun die Begriffe Elohim und Gott in einem Bild. Nehmen wir einen Barhocker, stellvertretend für Elohim, und einen Stuhl, stellvertretend für Gott. Bei einem Barhocker kann man seine primären Eigenschaften und den Zweck vom Wort an sich ableiten, da man ja auf einem Barhocker sitzt und hockt, und zwar an der Bar. Wohingegen bei einem Stuhl nichts von dem Begriff allein abgeleitet oder abstrahiert werden kann. Das hebräische Elohim ist auch kein exklusiver Begriff für den einen Gott allein, sondern wird auch für weitere ähnliche und zusammenhängende Beschreibungen verwendet, da der Begriff selbst ja eine Bedeutung hat. Auch hier werden wieder vergleichbar mit dem Hocker, der nicht zwingend immer ein Barhocker sein muss. Schauen wir uns nun einige Anwendungen und Beispiele für Elohim in den Heiligen Schriften an. Wir sehen zum Beispiel Elohim für den Gott der Götter. Im Psalm 136, Vers 2 preist den Gott der Götter. Hier hebräisch Elohim der Elohim. Elohim für falsche und nichtige Götter. 1. Samuel 5, Vers 7. Als aber die Leute von Asdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie: Lasst die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Elohim für himmlische Wesen wie zum Beispiel Boten und Engel. Psalm 82, Vers 1, ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Gemeinde Gottes, inmitten der Engel Götter richtet er. Hier muss man mal schauen in die jeweiligen Übersetzungen. Einige übersetzen hier für Elohim Engel, andere wiederum geben hier Götter an. Dann haben wir ein weiteres Beispiel: Elohim für Menschen wie Könige und Richter. Empfänger der Heiligen Schriften. 2. Mose 21, Vers 6. Hier heißt es: So soll sein Herr ihn vor die Richter bringen und ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren, und er soll ihm dienen auf ewig. Hier quasi der Begriff für Elohim als Richter übersetzt, weil es handelt sich hier wirklich um ein Gericht vor Menschen. Elohim für den Messias. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, könnt ihr euch anschauen, selbst Mose gilt als Elohim für Pharao und auch als Elohim für seinen Bruder Aaron, der für ihn als Prophet in Israel und in Ägypten fungiert. Machen wir hier mal eine kleine Zwischenzusammenfassung. Unser heutiges westliches Denken ist stark geprägt durch die griechische Weltanschauung und Philosophie. Der griechische Begriff Theos, den wir im Neuen Testament sehen, ist in Einzahl, erklärt aus sich selbst jedoch nichts über das Wesen oder die Wirkung Gottes und dient daher eher einer Statusbeschreibung für diverse Gottheiten und Herrscher in Obrigkeiten. Das können auch Menschen sein. Um nicht in die Erklärung der griechischen Götter, Weltanschauung, Philosophie und Mythologie abzuschweifen und ein klares, logisches, biblisches Argument zu formulieren, scheint es eigentlich nur dieses Wort Theos in der griechischen Sprache zu geben, um all die verschiedenen hebräischen Begriffe und Bedeutungen, wir lesen dort zum Beispiel Elohim, aber auch mal El oder Eloah, durchgängig übersetzen zu können. Vereinfacht kann man Folgendes sagen. Der Hebräer glaubt an nur einen Gott, welcher sehr vielfältig und mächtig ist. Eine Singularität und vollkommene Einheit, Elohim. Die Welt glaubt an viele einzelne Götter, Halbgötter, aber auch Menschen in regierendem Status in einem Pantheon. Da haben wir dann den Begriff Theos. Für die hebräischen Begriffe Elohim, El und Eloah könnt ihr dann gerne nochmal unten am Text angehängt eine kleine Begriffszusammenstellung für Bedeutung und Definition auch dieser Unterformen sehen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, lesen wir von Paulus in Athen, einem Hebräer im Zentrum der Griechen, dessen Geist ergrimmte, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Nach einigen Unterredungen in der Synagoge und auf dem Markt entgegneten ihm die Philosophen. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 18. Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber sprachen, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Das heißt, da gibt es schon jede Menge. Die sah der Paulus ja auch und das hatte ihn gekränkt. Athen war die Hochburg der Philosophie und es verging kein Tag, an dem man nicht etwas Neues sagen oder hören wollte. So schleppte man Paulus vor den Rat der Religionen, um diese fremde Lehre von ihm genauer zu hören. Inmitten des Rates eröffnete Paulus. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 25. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten, hier steht griechisch Deisi Daimonesteros, bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Da war quasi was aufgestellt für, falls es da noch einen geben sollte, den wir nicht kennen, na, dann haben wir zumindest schon mal hier was für ihn hingestellt. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Dieser eine, der den Griechen zu dieser Zeit gänzlich unbekannt war. Unter all den Göttern und Mächten gibt es den einzig wahren Gott. Auch heute ist dieser bedauerlicherweise noch weitgehend unbekannt, selbst bei uns. Er ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der Allmächtige, der Höchste, er ist ewig, er ist der Elohim Abrahams, Isaaks und Jakobs, er ist der Elohim der Hebräer, er ist der Elohim Israels, er hat einen Namen. Um auch diesen genauer zu erfassen und zu verstehen und somit Elohim, diesen Gott, den wir als deutschen Begriff Gott nennen, persönlicher kennenzulernen, wenden wir uns nun seinem Namen zu. So, willkommen zum zweiten Teil, wo wir klären möchten, wie es sich nun um diesen Begriff Gott verhält und schauen uns jetzt aber auch nochmal diesen persönlichen Namen an, der mit vier Buchstaben angegeben wird. Im Deutschen gebe ich den hier für euch mit JHWH an. Da stehen vier Buchstaben und den werden wir jetzt mal genauer ergründen und erläutern. Der Eigenname Gottes in hebräischer Sprache ist das mit Abstand am häufigsten geschriebene Nomen in den Heiligen Schriften. Man möchte meinen, dieser Begriff sollte gemäß seiner Häufigkeit in der Bibel jedem Leser total klar sein. Weit gefehlt. Lange Zeit war der Name des Gottes der Bibel weitgehend unbekannt, da er in den Übersetzungen in Griechisch oder in Latein und später auch in Englisch und in Deutsch ersetzt wurde. So lesen wir in den Übersetzungen Griechisch Kurios, Lateinisch Dominus, Englisch Lord in großen Buchstaben und Deutsch Herr in großen Buchstaben. Immer wenn wir in unseren deutschen Übersetzungen dieses Herr lesen, steht dort eigentlich der Name Elohims mit vier hebräischen Buchstaben, die ich hier angebe mit J-H-W-H. Im Hebräischen würde man die aussprechen Yud-Heh-Waf-Heh, übertragen in das deutsche Alphabet eben die Buchstaben, die sich am ehesten anbieten. Dies begann mit Ersatzlesungen und Verwendungen von Worten wie Adonai, was in Hebräisch mein Herr, eigentlich ist das Plural meine Herren, um den heiligen Namen bei den Vorlesungen nicht ungebührend aussprechen zu müssen. Das heißt, man hat hier Sorge getragen, um nicht disrespektierlich diesen Namen zu benutzen. Worte sind ja auch Geist und fand einfach dafür verschiedene Titel. Und leider in den anderen Sprachen ging dann die Aussprache gänzlich verloren und wir lesen diesen Namen auch gar nicht mehr, weil wir halt andere Viererordnungen in Englisch und in Deutsch sehen. In der Folge wurde der Name in den Abschriften in anderen Sprachen mit oben genannten Worten ersetzt. So hörte und las man den Namen J-H-W-H, J-H-W-H, über mehrere Jahrhunderte gar nicht. Heute kann daher niemand mehr mit absoluter Gewissheit sagen, er wüsste, wie man den Namen J-H-W-H phonetisch korrekt ausspricht. Gegenwärtig jedoch besinnen sich Gläubige aller Orten auf die Ursprünge und Fundamente des biblischen Glaubens, und es ist auch ein Phänomen unserer Generation, neuerlich wieder mehr mit dem heiligen Namen konfrontiert zu werden. In Gewissheit dieser Entwicklungen wenden wir unseren Blick nun wieder in die Bibel. Über die Summe und den Kontext von Versen mit Nennungen des heiligen Namens Yod-Heh-Waf-Heh in den hebräischen Schriften erfahren wir mehr über seine Bedeutung und es beginnt ein Prozess des weiteren Kennenlernens Elohims. Durften wir bereits durch den Begriff Elohim einiges über Gott und sein Wesen erfahren, so werden durch seinen Namen weitere Bezüge geschaffen. Es wird auf jeden Fall persönlicher. So lesen wir in einer der Schlüsselstellen im zweiten Buch Mose von der Begegnung Mose mit dem ihm namentlich bis dahin noch unbekannten Gott, welcher ihn beauftragt, sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. 2. Mose Kapitel 3, Vers 11. Da geht's los, wir lesen ein paar Verse durch. Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und er sprach: Weil ich mit dir sein werde, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, wir erinnern uns, hier steht der Eigenname, Yod-Heh-Waf-Heh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hier also immer Elohim Abraham, Elohim Isaak, Elohim Jakob, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen. Der Herr, Yod-Heh-Waf-Heh, der Elohim eurer Väter, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Elohim Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt: Angesehen habe ich euch und das, was in Ägypten geschehen ist, und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Land Ägyptens heraufführen in das Land der Kanaaniter und der Hittiter und der Amoriter und der Perisiter und der Hiviter und der Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und sie werden auf deine Stimme hören und du sollst hingehen, du und die Ältesten Israels, zum König von Ägypten, und ihr sollt zu ihm sagen, der Herr, Jod-He-Waf-He, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Und nun lasst uns doch 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jod-He-Waf-He, unserem Elohim, opfern. In diesem Abschnitt lesen wir mehrere Verknüpfungen, Beschreibungen und Verben, welche uns wichtige Hinweise über die Bedeutung seines Namens Jod-He-Waf-He geben. Wie wir hier gesehen haben, ich habe ja auch einiges unterstrichen. Was ist sein Name? Naja, ich bin der ich bin, das ist mein Name auf ewig, das ist mein Gedächtnis. Dieser ist Mose erschienen, der ist ihm begegnet. Das heißt, wir haben es hier mit einer Seinsfrage zu tun, wer er nämlich wirklich ist. Deswegen heißt es hier auch, ich werde ja mit dir sein, ich bin der ich bin. Was man auch mit zukünftiger Grammatik übersetzen kann. Es kann auch heißen, ich werde sein, der ich sein werde, was darauf hinweist, dass er eine dauerhafte Existenz hat und ein dauerhaftes, lebendiges Wesen. Der Ich Bin ist mir erschienen. Er ist uns begegnet. Das ist sein Name in Ewigkeit. Und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Begutachtet man diese hebräischen Umschreibungen und vergleicht sie mit seinem Namen, erkennt man, dass diese stammverwandt sind und gemäß ihrer Aussagen so eine Art Mosaik ergeben, also gemeinsam als Bruchstücke ein größeres, ganzes Bild ergeben. Wie ist das zu verstehen? Naja, wenn es ständig darauf eingeht, dass er ist, dass er erscheint, dass er jemandem begegnet, dass er sein wird, also dass er ein existierender Gott ist, das ist nämlich auch die Bedeutung dieser 4 Buchstaben im Hebräischen, dann sehen wir da Bezüge und so wird uns geläufig, was dieser Name wirklich bedeutet. Begutachtet man diese hebräischen Umschreibungen, dann sieht man, das ergibt ein Mosaik. Sein Name bedeutet, dass er immer ist. Immer schon war und immer sein wird. Alle Existenz ist durch ihn. Er ist in allen und allem. Alles lebt durch ihn. Er ist Leben und herrscht über Zeit und Raum ewiglich. Sein Name, Jod-He-Waf-He, wäre vielleicht gut übersetzt im Deutschen, dass man sagt, er ist der ewig Seiende. Auch nachdem wir nun Titel, Elohim, Bedeutung, der Allmächtige, Wirken, was macht er? Er schöpft und seinen Namen, also er ist immer mit seinem Volk, er ist dauerhaft präsent, er existiert und gibt allem Existenz unseres Gottes erfahren haben, fällt es uns nachweislich immer noch schwer, ihn zu begreifen und ihn uns bewusst zu machen. Es heißt, Gott ist Geist, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Um uns Aussagen wie diese und weitere zu veranschaulichen, sandte Jod-He-Waf-He Elohim, der himmlische Vater, seinen Sohn in menschlicher Gestalt, gezeugt durch seinen Heiligen Geist, um sich uns mehr und mehr zu offenbaren. Der nächste Abschnitt befasst sich ausgiebiger mit seinem Sohn. Nun wird es tatsächlich etwas knifflig. Nun kommen wir zum abschließenden Teil in unserer Klärung über Gott. Hier haben wir das Glossar zu Gott, der Vater und der Sohn Gottes, Jeschua, Jesus. Elohim offenbart sich den Menschen durch die gesamte Geschichte hinweg bis hin zu seiner totalen Offenbarung am Ende des Zeitalters. So enthüllt er sein geistlich verborgenes Wesen und eröffnet uns Einblicke durch das authentische Ebenbild seines Sohnes in Menschengestalt. Schauen wir jedoch zunächst nochmal kurz zurück zum Anfang. Das erste Kapitel der Schriften überliefert durch Mose berichtet von der Schöpfungswoche. So lesen wir 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Gott, der allmächtige Schöpfer, schuf. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Gott sprach. Liest man das gesamte erste Kapitel, fällt auf, an jedem der 6 Tage der Schöpfung sprach Gott, und es geschah so. Sein Wort ist lebendig und mächtig. Jahrhunderte später schreibt Johannes, einer der Jünger, welcher Jesus sehr nahe stand und ihn leibhaftig erlebte, einen ähnlichen Bericht vom Anfang, mit vielen Parallelen in den Worten. So lesen wir in Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. In beiden Berichten lesen wir über das Wort. Durch das Wort sprach wird es vertieft. Und das Licht. Johannes beschreibt in den folgenden Versen seine Aufgabe, dieses Licht zu bezeugen und erklärt uns einige Verse weiter über das Wort. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Immer wieder lesen wir von Gott, seinem Wort, seinem Geist und dem Licht. Wie verbinden wir das zu einem sinnigen Gedanken? In einem der Briefe des Johannes leitet er mit folgenden Worten ein. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Hier schließen wir offensichtlich die Gedankenkette und erkennen den Sinn. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus in Menschengestalt offenbart. Dies wird von etlichen Zeugen in den Schriften belegt. Das geschah ganz real und war mit den Sinnen von Menschen, sehen, hören, tasten, erfahrbar. Wie geschah das genau? Wie lüften wir jetzt dieses Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes Gottes, was von Anfang an war? Lukas berichtet von der Jungfrau Maria, der Mutter, zu welcher der Engel Gabriel noch vor ihrer Empfängnis eines Sohnes sprach. So lesen wir in Lukas Kapitel 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Maria war dem Josef verlobt. Dieser wollte Maria eigentlich entlassen, als er davon erfuhr, dass Maria schwanger sei, denn Josef hatte noch nicht bei ihr gelegen. Auch ihm erschien ein Engel von Jhotvaphe mit der Nachricht. Matthäus, Kapitel 1, die Verse 20 bis 25. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Wir können das auch lesen bei dem Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Dort spricht es: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt ist: Gott mit uns, könnte auch heißen Gott unter uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Halten wir an dieser Stelle ein wenig inne und fassen wir dies in ein paar Bildern zusammen. Jeder versteht wohl die Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Was lernen wir aus den genannten Versen über diese spezielle Vater-Sohn-Beziehung? Es handelt sich hier eindeutig um ein Wunder, denn eine Jungfrau kann nicht aus sich selbst empfangen und gebären. Ferner trägt eine Frau in sich alleine kein Chromosomenpaar, welches einen männlichen Nachkommen hervorbringen kann. Nur Elohim, der Vater, der Himmel und Erde gemacht hat, vermag es auch eine Jungfrau einen Sohn gebären zu lassen, indem er spricht und Kraft seines Geistes wirkt und es geschehen lässt. Sicherlich erfassen wir durch den Text nicht mehr als einen schematischen Schatten der himmlischen Realität. Aber immerhin hilft uns dieses Gleichnis, Elohim den Vater und seinen Sohn Jeshua, Jesus, und deren Beziehung, Verhältnisse und Einheit im Geist besser zu begreifen. Wir erkennen Elohim den Vater als den Autor, welcher eine Geschichte in ein Buch schreibt, ein Drehbuch der Realität. Über diese Geschichte stellt er sich und sein Wesen vor. Zentraler Protagonist ist sein Sohn. Er ging aus ihm hervor. Er ist der Same und die Frucht seiner Gedanken, die Fülle aller Informationen. Er hat ihn gezeugt. Ein Mensch, mit welchem wir uns gut identifizieren können. Denn er ist einer von uns. Er ist der Held der Geschichte, denn der Vater liebt seinen Sohn und dieser ist Ausdruck seines sonst unsichtbaren Wesens, da wir Menschen seine wahrhaftige göttliche Herrlichkeit nicht direkt erfassen können. Wir wurden nicht in die Höhe entführt, der Höchste demütigte sich runter auf unsere Ebene, die Bühne des menschlichen Lebens auf Erden. Unsere erfahrbare sinnliche Realität ist die Verfilmung dieses Drehbuchs. Das Epos findet seine Vollendung mit dem Sohn auf dem Thron, der Sohn, der treu den Willen des Vaters erfüllte. So steht geschrieben. Wir lesen in Johannes Kapitel 3, Vers 35: Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seiner Hand gegeben. Der Sohn wendet sich kurz vor seiner finalen Festnahme erneut seinem Vater mit folgendem Gebet zu. So lesen wir in Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 7. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Die Apostel und Jünger, nachdem sie Heiligen Geist empfangen hatten, begriffen dies und verbreiteten dieses Wissen an ihre Glaubensgeschwister in Briefen. So lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Weiter lesen wir im Hebräerbrief, das Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir von Stephanus, welcher unter Anklage und Drohung eines wütenden Mobs kurz vor seinem Tod durch Steinigung sagt. Apostelgeschichte Kapitel 7, die Verse 55 bis 60. Da er aber voll Heiligen Geistes war und zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Es gibt noch so vieles zu sagen, was man hier berichten und schreiben könnte, aber schon Johannes schließt sein Evangelium mit den Worten. Johannes Kapitel 21, Vers 25. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jeschua, Jesus, getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Der Vater schenke dir die nötige Liebe für die Gemeinschaft mit ihm und seinem Sohn Jeschua, Jesus, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Er mehre dir den Glauben und die Bußfertigkeit für sein Wort und seinen Geist. Er gebe dir Mut und Kraft, für die Wahrheit zu wirken und seinen Willen zu offenbaren, um seinen Namen, seinen Charakter zu heiligen, auf das du recht und wohlgefällig anbetest und wandelst. Ehre, wem Ehre gebührt. Bitte stets um die Weisheit, Einsicht und Erkenntnis und strecke dich aus nach dem Geist der Weissagung allezeit, auf das auch du das Zeugnis Jeschua, Jesus, erworben haben wirst. Trachte nach seinem Königreich und seiner Gerechtigkeit zuerst. Der Vater segne dich reichlich dafür. Möge die Liebe, der Frieden und die Barmherzigkeit Gottes, unseres Vaters und seines Sohnes Jeschua, unseres Herrn, mit dir sein. Ferner findest du hier noch eine kleine Begriffsübersicht zu Gott der Vater, zu dem Sohn Gottes, zu den Namen, welche Titel der Sohn Gottes trägt, wer der Vater eigentlich ist als der Autor der gesamten Geschichte. Und du kannst gerne auch nochmal auf die Seite 4 blicken. Hier haben wir für euch nochmal eine kleine Verszusammenstellung gemacht, dass ihr auch zu diesem Thema noch weiter vertiefen könnt. Als kleiner Anhang noch eine Liste einiger Verse von Zeugen und Aussagen aus verschiedenen Perspektiven. Aus diesen und den vorhergehenden Versen und Erläuterungen ergibt sich ein klares Verständnis und wir sollten zu einer Einigung im Geist gelangen dürfen, indem wir die Fülle der Aussagen und Berichte aus den Heiligen Schriften einfach auf uns wirken lassen. Der Kontext der gesamten Bibel zeugt von einer unzertrennlichen Bindung zwischen dem Vater und dem Sohn und dessen heroischer Kampf für seine Braut. Beim genauen Hinsehen und Prüfen offenbart sich uns der Wille des Vaters. Die gesamte Schöpfung, Himmel und Erde und alles, was darin ist, sind Erbe und Königreich für seinen geliebten Sohn. Der Vater möchte mit seiner Familie, seinen Kindern, Schabbat im Land der Ziere feiern. Möge er die Wiederherstellung des Königreichs für Israel schnell in unseren Tagen herbeiführen, auf dass die Menschheit endlich Shalom erfährt. Ihr findet hier weitere Verse. Als erstes, was sagt der Vater über den Sohn? Da habe ich mal ein paar rausgesucht. Ihr findet danach, was sagt der Sohn über den Vater? Dann geht es weiter auf, was sagen die Propheten in Hinsicht auf Vater und Sohn? Was sagen die Apostel und Jünger und andere? Und abschließend bleibt die Frage, was sagst du? Vielen Dank, Gott segne dich.